Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Von Rebellio und Rebellion, eurem Podcast über Protest im Laufe der Geschichte. Ich bin Lena und in dieser Folge stelle ich euch wieder eine neue Revolutionsbewegung vor. Dieses Mal geht es zurück ins Jahr 1980, ins tiefste Bayern.
Gegen den heftigen Widerstand der örtlichen Bevölkerung und vieler anderer Kernkraftgegner ist in der vergangenen Woche im bayerischen Wackersdorf mit den Rodungen für eine sogenannte Wiederaufarbeitungsanlage abgebrannter Brennelemente, genannt WAA, begonnen worden.
Klima- und Umweltschutz. Kaum ein Thema hat unsere Schlagzeilen in den letzten Jahren so beherrscht. Neu ist das Ganze aber nicht. Umweltschutz war vor allem in den 1970er und 80er Jahren ein wichtiges Thema, welches viele zum Protest gegen den Status quo in Westdeutschland bewegt hat. Besonders viele Menschen haben damals gegen die Atomkraft protestiert. Und den Protest, den ich euch heute vorstelle, der ist ein Sinnbild für diesen Protest. Denn in Wackersdorf, einer kleinen Gemeinde im bayerischen Regierungsbezirk Oberpfalz, kommt damals ganz Westdeutschland zusammen, um gegen eine Wiederaufbereitungsanlage für Atommüll zu protestieren. Die Streitthemen von damals sind heute immer noch genauso aktuell. Es geht um Arbeitsplätze, Naturschutz. Es geht darum, ob man gewaltvoll oder friedvoll demonstrieren soll. Es geht um die Frage, was wollen wir für Fortschritt tun und was ist eigentlich Fortschritt? Und es geht um die Frage von Polizei und Staatsgewalt. Um diese Protestbewegung ein bisschen klarer zu machen, werde ich erst wieder mit ein bisschen Kontext beginnen, die Ausgangslage in Wackersdorf schildern, erklären, was eigentlich eine Wiederaufbereitungsanlage ist und die Vorgeschichte der Anti-Atom-Bewegung in Westdeutschland schildern. Dann werde ich auf die ganzen Proteste in Wackersdorf zu sprechen kommen, also was ist damals eigentlich passiert, um was geht's. Und ganz zum Schluss werde ich dann noch über Atomkraft heute sprechen. Aber erst einmal zur Ausgangslage. Wackersdorf ist eine relativ kleine Gemeinde im Nordosten von Bayern. Relativ klein, das bedeutet, in den 1980ern hat der Ort weniger als 4000 EinwohnerInnen. Der Ort liegt in der sehr ländlich geprägten Oberpfalz. In dieser gibt es kaum Großstädte. Die einzig größere Stadt ist die Universitätsstadt Regensburg. Die Gegend ist in den 1980ern extrem von Glauben und Kirche geprägt. Über 90% der Bevölkerung gehören der römisch-katholischen Kirche an. Politisch ist die CSU dominant. Das bayerische Parlament wird von einer absoluten Mehrheit der CSU geführt. Ministerpräsident ist der legendäre Franz Josef Strauß, ein klarer Verfechter der Atomkraft. Die OberpfälzerInnen galten damals als obrigkeitshörig, sie wählten mehrheitlich CSU. Wirtschaftlich war die Gegend lange von Land-, Forst- und Teichwirtschaft abhängig. Wackersdorf lebte ab den 1950ern vom Braunkohleabbau. Es gab dort ein relativ großes Braunkohlekraftwerk und gehörte deshalb bis in die 1970er zu den reichsten Gemeinden Bayerns. Das Ganze hatte aber relativ schnell ein Ende. Ende der 1970er waren die Braunkohlevorkommen in der Gegend erschöpft. Die Folge: hohe Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Probleme. Abhilfe für diese Probleme sollte schließlich in den 1980ern der Aufbau einer Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf bieten. Vor allem Arbeitsplätze erhofften sich viele. Aber was ist jetzt eigentlich so eine Wiederaufbereitungsanlage? In einer Wiederaufbereitungsanlage wird Atommüll, der in Atomkraftwerken entsteht, in seine Einzelteile zerlegt und daraus werden neue Brennelemente geformt, die dann wiederum für Atomkraftwerke genutzt werden können. Also man hat Atommüll aus Atomkraftwerken und aus dem fordert man dann teilweise wieder neue Brennelemente, die wieder in Atomkraftwerken verwendet werden können. Also das löst einerseits zwei Probleme. Man kriegt endlich Teile dieses Atommülls los, der ja bis heute ein großes Problem ist, und andererseits hat man so auch neuen Brennstoff für Atomkraftwerke. Das war zu diesem Zeitpunkt eine relativ neue Technik, die in Deutschland bisher nur zu Forschungszwecken in kleinerem Rahmen getestet worden war. Und in Wackersdorf sollte damals eine der größten Wiederaufbereitungsanlagen für abgebrannte Brennstäbe weltweit errichtet werden. Ich habe ja gerade schon erklärt, wie das Ganze funktioniert. Das würde so eine Art Kreislauf für die Atomkraft bedeuten. Und erst deshalb war diese ganze Wiederaufbereitungsanlage, diese ganze WAA eigentlich sehr zukunftsweisend für die Rolle der Atomkraft in Deutschland. Aber so schön sich das jetzt auch anhört, wir wissen heute sehr, sehr gut, welche Gefahren von Atomkraft ausgehen. Also radioaktive Strahlung ist einfach stark gesundheitsgefährdend, sie ist krebserregend, führt zu einem erhöhten Leukämierisiko und so das ganze Programm an schlechten Einflüssen, die so ein Stoff haben kann. Die WAA hätte schon beim Normalbetrieb relativ viel radioaktive Strahlung vermutlich abgegeben ins Abwasser, aber auch in die Luft. Und das Ganze ist besonders makaber, weil die WAA auf dem größten Grundwasservorkommen der Oberpfalz errichtet worden wäre. Also das Wasser wäre massiv mit radioaktiver Strahlung vermutlich belastet worden. Und es ist ja nicht nur so, dass im Normalbetrieb das Ganze abgegeben wird. Man hat bei Radioaktivität, beziehungsweise bei Atomkraft ja immer die große Gefahr, dass es zu einem Unfall kommt und dadurch große Mengen von Radioaktivität freigesetzt werden. Ich denke, uns allen sind die Unfälle in Fukushima und Tschernobyl im Gedächtnis, auch wenn wir sie nicht miterlebt haben vielleicht. Und so eine Gefahr wäre bei einer Wiederaufbereitungsanlage in bestimmtem Maße auch bestanden. Und was dazu kommt, ist, dass viele auch befürchten, dass das gewonnene Plutonium, was eben in diesem Prozess entsteht, für Atomwaffen hätte eingesetzt werden können. Damals eine noch wesentlich realere Angst, als es sie heute im Zentrum von Europa ist. Aber wir haben jetzt gehört, wie schlimm das Ganze ist. Der Ministerpräsident Franz Josef Strauß hat das Ganze ein bisschen, naja, sagen wir mal, anders gesehen. Er bezeichnete die WAA als nicht gefährlicher als eine Fahrradspeichenfabrik.
In der Tat entscheiden sich die großen Stromversorgungsunternehmen heute nicht zuletzt darum für die Kernenergie, weil sie die sauberste Energiequelle ist, weil sie die Umwelt am wenigsten belastet.
Zu dem Zeitpunkt, an dem die WAA gebaut werden sollte, also Anfang der 1980er, waren bereits relativ viele der Gefahren der Atomkraft bekannt. Ursprünglich war es so, dass in den 1950ern Atomkraft als Energiequelle entdeckt wurde, weshalb in der Folgezeit, also in den 50ern, 60ern, 70ern und dann eigentlich auch in den 80ern, viele Atomkraftwerke gebaut wurden. Ab den 1970ern gab es dabei aber immer mehr Proteste, zum Beispiel bei den Atomkraftwerken in Brokdorf oder Grunde. Und das war so Teil dieser ganzen Umweltbewegung, die es in dieser Zeit gegeben hat. Und Wackersdorf reihte sich dann eigentlich in diese Proteste ein. Aber wie gesagt, bereits in den 1970ern gab es sehr, sehr starke Anti-Atom-Proteste. Das Ganze wurde dann eigentlich auch verstärkt, weil sich 1980 die Partei Die Grünen gegründet hat, welche viele AktivistInnen, die in der Umweltbewegung und in der Anti-Atom-Bewegung aktiv waren, die waren Teil dieser Partei. Und haben damit auch die Themen institutionell in die Politik gebracht, denn 1983, also genau zu dieser Zeit, als in Wackersdorf dieses Thema WAA aufkam, zog die Partei Die Grünen in den Bundestag ein. Also Wackersdorf, dieser ganze Protest fand in einer Stimmung statt, in der viele Proteste gegen Atomkraft und diese ganze Umweltbewegung sehr, sehr groß war. Also nochmal kurz die Zusammenfassung zur Ausgangslage. Das waren ja jetzt schon ganz schön viele Infos. Wackersdorf ist eine kleine Gemeinde in der ländlichen Oberpfalz. Die CSU dominierte in den 1980ern politisch stark. Der Braunkohleabbau hatte die Gemeinde Wackersdorf relativ reich gemacht, findet aber in den 1970ern sein Ende, weil die Ressourcen von Braunkohle erschöpft sind. Die Folge sind zu Beginn der 1980er große wirtschaftliche Not und hohe Arbeitslosigkeit. Die Lösung scheint scheinbar der Bau einer Wiederaufbereitungsanlage, einer sogenannten WAA für Atommüll. Das Ganze ist nicht ganz ungefährlich. Radioaktive Strahlung des Mülls, aber auch im Prozess des Wiederaufbereitens können radioaktive Strahlungen entstehen, sind stark gesundheitsgefährdend. Politisch werden die Gefahren der WAA abgetan. Der Protest, der sich in Wackersdorf schließlich dann gegen die Anlage erhebt, steht infolge von vielen Umwelt- und Anti-Atom-Protesten, die in Westdeutschland bereits in den 1970ern stattgefunden hatten, und findet parallel zu anderen Anti-Atom-Protesten statt. Auch mit der Partei Die Grünen, die 1983 in den Bundestag einzieht, wird das Thema immer mehr auf die Tagesordnung gesetzt. Thank you. So, jetzt haben wir den Kontext ein bisschen verstanden. Aber was ist jetzt in Wackersdorf eigentlich passiert? Nun, ganz normal begann das Ganze 1981. Da hat dann nämlich die bayerische Staatsregierung verkündet, dass in Wackersdorf eben diese Wiederaufbereitungsanlage gebaut werden solle. Zuvor wollte man eigentlich die Wiederaufbereitungsanlage schon in zahlreichen anderen Orten in Westdeutschland bauen. Allerdings gab es an diesen Orten enorme Proteste gegen eine solche Wiederaufbereitungsanlage und das Projekt galt als politisch nicht durchsetzbar. In der Oberpfalz erwartete man weniger Protest. Ich hatte vorhin schon erwähnt, die OberpfälzerInnen galten als obrigkeitshörig, vor allem weil hier auch sehr mehrheitlich CSU gewählt wurde. Und die CSU mit Franz Josef Strauß als Ministerpräsidenten setzte sich sehr für dieses Projekt ein. Und tatsächlich, als dieses Projekt 1981 verkündet wurde, gab es erst einmal so gut wie keinen Widerstand aus der Lokalpolitik. Denn eigentlich waren alle ja ganz zufrieden, endlich mal Arbeitsplätze, Steuereinnahmen, wirtschaftlich ging es der Gegend ja gar nicht so gut, wie ich schon erwähnt habe. Allerdings, ein paar Tage nach dieser Verkündigung der Wiederaufbereitungsanlage gründet sich eine kleine Bürgerinitiative. Wolfgang Nowak, der relativ von Anfang an dabei war, hat dem Bayerischen Rundfunk einige Jahre später ein Interview zu dieser Zeit gegeben.
Wir fühlten uns für dumm verkauft. Wir fühlten uns nicht vertreten von der bayerischen Regierung oder vom Bischof. Die WAA sollte vorher an 10 anderen Standorten gebaut werden. Das haben wir auch später erst erfahren. Die DBK hat es 10-mal probiert, von Norddeutschland bis Hessen und Rheinland-Pfalz. Und wir waren der letzte dumme Standort, weil wir immer so brav CSU gewählt haben und so obrigkeitshörig sind. Die Oberpfälzer, die schlucken das schon.
Neben dieser kleinen Bürgerinitiative, die ich gerade schon erwähnt habe, gab es aber doch noch einen anderen Protest, nämlich von Hans Schurer. Hans Schurer war der damalige Landrat des Landkreises, in dem Wackersdorf liegt. Er war von der SPD, also prinzipiell schon mal eine Ausnahme in dieser CSU-geprägten Gegend. Und er weigerte sich trotz der Weisung der bayerischen Staatsregierung, die Pläne für die Wiederaufbereitungsanlage zu unterschreiben. Und damit diese Anlage gebaut werden konnte, brauchte man seine Unterschrift. Er war eben der Landrat. Aber die bayerische Staatsregierung war gnadenlos und änderte einfach das Recht. Das Verwaltungsrecht wurde geändert und diese Änderung nennt man heute Lex Schurer. Sie besteht immer noch und ermöglichte es der Regierung, von oben durchzuregieren und den Landrat zu umgehen, damit die Wiederaufbereitungsanlage auch ohne sein Einverständnis gebaut werden konnte. Außerdem wurde Hans Schurer mit Disziplinarverfahren überzogen und das muss man sich mal vorstellen. Da ändert eine demokratische Regierung einfach das Recht, um einen Politiker, der einer anderen Partei angehört und für ein bestimmtes Amt gewählt wurde, einfach zu übergehen in dem, was eigentlich sein Job ist. Sein Job ist es unter anderem eben, Baupläne in dieser Gegend für solche Anlagen zu unterschreiben und da seinen Segen drüber zu geben, weil er die Gegend am besten kennt und so. Aber ja, die Regierung hat sich darüber einfach hinweggesetzt. Parallel zu dieser Sache mit Hans Schurer wächst aber auch der lokale Protest. Also diese Bürgerinitiative gewinnt immer mehr AnhängerInnen und es gibt immer wieder kleine Aktionen und Demonstrationen. Es beteiligen sich so immer ein paar tausend Menschen, also vierstelliger Bereich. Allerdings muss man sich auch vorstellen, dass Wackersdorf selbst ja weniger als 4000 Einwohner hat. Aber das Projekt hat ja auch einen großen Einfluss auf die gesamte Gegend um Wackersdorf herum. Diese ganzen Proteste, von denen ich bisher berichtet habe, tat die bayerische Staatsregierung aber eher als Lappalien ab, nichts, was Probleme bereiten könnte. Deshalb begann man 1985 mit dem Bau, also 4 Jahre, nachdem das Projekt verkündet worden war. Dies war eben möglich, weil man mit der Lex Schurer den Landrat umgangen hatte. Mit Baubeginn, also der Baubeginn bedeutete, dass man erstmal im Wald Bäume abgeholzt hat, weil dieser Bauplatz eben noch von Bäumen bewachsen war und mitten im Wald lag. Mit diesem Baubeginn begannen die richtig großen Proteste, an denen sich Zehntausende beteiligt haben. Das Waldstück, in dem die WAA gebaut werden sollte, wurde von WAA-GegnerInnen illegal besetzt. Es wurden Hüttendörfer gebaut, also es wurde 2-mal ein Hüttendorf gebaut, es wurde jeweils immer wieder geräumt. Aber Das alles verlief sehr friedlich, also es war ein friedlicher Protest, an dem vor allem lokale BürgerInnen beteiligt waren. Aber das Ganze wuchs immer mehr. Wackersdorf hat sich richtig zum Zentrum der damaligen Umweltbewegung entwickelt und mit der Zeit reisten AktivistInnen, Anti-Atom-AktivistInnen aus ganz Deutschland an und halfen den lokal Protestierenden bei ihrem Protest. Das waren vor allem AktivistInnen, die viel, viel mehr Erfahrung mit Demonstrationen und Protest hatten. Und diese Erfahrungen, dieses Wissen, wie kann ich gut demonstrieren oder wie kann ich gut auf mich aufmerksam machen, das gaben sie an die Lokalen in Wackersdorf weiter. Und dabei entwickelte sich in Wackersdorf eine ganz besondere Art des Protestes, die sogenannten Sonntagsspaziergänge. Jeden Sonntag gingen Tausende oder manchmal gar Zehntausende WAA-Gegnerinnen am Bauzaun der Wiederaufbereitungsanlage spazieren und zeigten damit ihren Unmut über das Projekt. Manche gingen tatsächlich nur spazieren oder manche malten auch den Zaun an oder machten anderweitig ihren Protest deutlich. Aber das passierte wirklich jeden Sonntag. In Ausnahmefällen, zum Beispiel an Ostern 1986, kamen sogar 100.000 Demonstrierende. Dass das eben immer sonntags stattfand, zeigt auch eine Besonderheit dieses Protestes. Der Protest in Wackersdorf war nämlich auffällig christlich geprägt. Das sieht man eben daran, das werden wir in der Folge auch noch merken, dass ganz viele große Proteste und Demonstrationen an christlichen Hochfesten stattfanden, an Ostern oder an Pfingsten. Außerdem waren auch einige führende Gesichter der Bewegung Priester. Es war auch tatsächlich so, dass es zeitweise jeden Sonntag Andachten gab bei diesen Sonntagsspaziergängen, bei denen man eben auch bei einem kleinen Kreuz im Wald, das nahe der Baustelle gebaut worden war, gemeinsam betete. Das hängt eben damit zusammen, was ich auch schon erwähnt hatte, dass diese Gegend sehr christlich geprägt ist. Somit hat die einheimische Bevölkerung diesen Glauben auch mit diesen Protest hineingebracht. Und allgemein war der Widerstand vergleichsweise konservativ. Also ganz viele Naturschützer und Bauern und eben Christen waren beteiligt, weil es hier um ihre Heimat ging. Es waren Menschen, die sonst eigentlich gar nicht so protestiert hätten. So, das war jetzt der erste Teil des Protestes. Da wurde der Bau angekündigt und begonnen, die Lex Schröre erlassen, mit der Landrat umgangen wurde, und der Protest weitete sich zu einem deutschlandweiten, zumindest westdeutschlandweiten, Protest aus. Alles änderte sich aber am 26. April 1986. Da passierte das, was viele befürchtet hatten. Im ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl kommt es zu einem Reaktorunfall. Aufgrund technischer und menschlicher Fehler geht ein Reaktorblock in die Luft. Und diese Gefahren, die von Kernkraft ausgehen können, die waren davor für viele nicht so real gewesen, eher sehr abstrakt. Durch diesen Reaktorunfall wurden sie sehr real. Die Apokalypse, die so unwahrscheinlich gewirkt hatte, war plötzlich Realität. Und die Oberpfalz, ausgerechnet dort, wo dieser Protest gerade so groß war, war sehr stark betroffen von radioaktiver Strahlung, die durch das Wetter und Wind in die Gegend getrieben wurde. Zum Beispiel konnte man viel Milch nicht mehr trinken, weil die zu radioaktiv verseucht war, oder Salat, der im Garten gewachsen war, oder Pilze, die im Wald waren, konnten nicht mehr gegessen werden. Aber so ganz klar war das vielen nicht, was jetzt noch gut ist und was schon sehr gesundheitsschädigend ist. In der Folge war einfach die gesamte Bevölkerung unglaublich verwirrt und verängstigt. Am Pfingstsonntag 1986, 3 Wochen nach der Katastrophe in Tschernobyl, kommt es zu einer Großdemonstration in Wackersdorf, an der über 100.000 Menschen beteiligt sind. Anfang ist es ein normaler, friedlicher Protest. Allerdings, dieses Mal eskaliert es völlig. Wenige vermummte Demonstrierende versuchen, den Bauzaun zu beschädigen, der die Baustelle umgibt, und werfen Steine, auch auf Polizisten. Gewalt war eigentlich als Mittel des Protestes in der Bewegung sehr umstritten. Vor allem zugereiste AktivistInnen, die nicht aus der Gegend kamen, sahen Gewalt als ein Mittel des Protestes an, das legitim ist. In dem Fall eskalierte es aber einfach. Es kam zu einer ganz krassen Konfrontation zwischen radikaleren Demonstrierenden und der Polizei. Und die Polizei reagierte auf das Werfen dieser Steine extrem. Es kam zu Wasserwerfereinsatz, Tränengas wurde versprüht, es wurden AktivistInnen mit Knüppeln verprügelt und es wurde alles nur noch schlimmer. Die Demonstrierenden warfen daraufhin Molotow-Cocktails und Steine. wurden Polizeiautos angezündet und die Polizei war völlig unkoordiniert. Es wurde überhaupt nicht mehr zwischen friedlichen und gewaltvollen Demonstrierenden unterschieden. Es wurden Gasgranaten von der Polizei sogar auf die Sanitäter vom Roten Kreuz geschmissen. Und dieses ganze Gas, das da verwendet wurde, CS-Gas, manchmal nennt man das auch Tränengas, gehörte bereits damals zu den völkerrechtlich geächteten Kampfgasen. Also dieser ganze Einsatz dieses Gases durch die Polizei war schon sehr umstritten. Und in dieser so eskalierenden Situation haben sie das dann auch noch eingesetzt. Die Bilanz dieser Demonstration ist äußerst traurig. Über 400 Verletzte und 2 Tote. Ein Polizist war aus einem Helikopter abgestürzt, ein Demonstrant an einem Asthmaanfall gestorben. Vermutlich war der Asthmaanfall durch CS-Gas ausgelöst worden. Besonders schwierig an solchen Auseinandersetzungen war, dass die meisten Polizisten, die bei diesen Demonstrationen eingesetzt wurden, aus der Gegend kamen. Und vor allem in einer solchen ländlichen Gegend kennt jeder jeden. Polizisten, die an der WAA eingesetzt wurden, hatten oft Verwandte und Nachbarn, die gegen die WAA waren. Das heißt, sie kannten diese Menschen, die dort protestierten und sollten aber gleichzeitig die Proteste kontrollieren. Und auch unter den Polizisten gab es Atomkraft- und WAA-Gegner, aber gleichzeitig sollten diese Polizisten die WAA schützen und verteidigen, weil es ihr Beruf war.
Das Schlimmste, was ich bis jetzt gesehen habe, ganz ehrlich, wir haben Krieg schon miterlebt und alles, aber das war schlimm. Da fragt man sich schon, wann wir leben, in welchem, in was für einem freien Rechtsstaat, dass wir leben.
Die Osterdemonstration stellte eine neue Stufe der Eskalation dar. Es wurde diskutiert, ob die Polizei wirklich so viel Gewalt einsetzen dürfe bei solchen Einsätzen. Aber die Diskussion führte ins Nirgendwo. Stattdessen plante der bayerische Rechtsstaat, das Demonstrationsrecht einzuschränken. Reizgas wurde nun regelmäßig gegen alle Demonstrierenden eingesetzt, die der Baustelle nahe kamen. Mit dieser Verstärkung der Gewalt und der Polizeigewalt begannen sich immer größere Teile der lokalen Bevölkerung mit den extremen AktivistInnen zu solidarisieren. Es gibt zum Beispiel Berichte, nach denen alte Frauen auf Polizisten mit Regenschirmen losgehen, damit diese keine Demonstrierenden festnehmen. Und trotzdem reagierte die Regierung mit aller Härte. Es gab Hausdurchsuchungen bei Bauern, die Demonstrierende von auswärts unterbrachten. Fahrzeugkontrollen wurden regelmäßig im gesamten Umkreis durchgeführt. WAA-GegnerInnen wurden beobachtet von der Polizei. Willkür und brutale Gewalt war immer mehr auf der Tagesordnung. Manche sprachen in dieser Zeit gar von einem Bürgerkrieg. Man könnte endlos von Vorfällen und Konfrontationen zwischen AktivistInnen und dem Staat zu dieser Zeit berichten. Das sind die Toten Hosen. Und die waren auch Teil des Anti-WAA-Protestes. Denn trotz der vielen Konfrontationen mit der Polizei war ein Großteil des Protestes nach wie vor friedlich. Und das größte Beispiel für diesen friedlichen Protest, das war das Anti-Wahnsinns-Festival. Das Anti-WAA-Wahnsinns-Festival sozusagen. Und da traten Größen der deutschen Rockbranche auf, wie eben die Toten Hosen, Udo Lindenberg oder Herbert Grönemeyer, um ihre Solidarität mit den Protestierenden deutlich zu machen. Das steigerte die bundesweite Aufmerksamkeit für Wackersdorf enorm. Man sprach sozusagen vom deutschen Woodstock. Zu gewaltvollen Eskalationen kam es in den Folgejahren trotzdem immer wieder. Im Oktober 1987 eskalierte eine Demo mit anschließendem Gang zur Baustelle völlig. Die Polizei schlug alle möglichen Demonstrierenden zusammen, nicht nur die SteinewerferInnen, sondern auch friedlich Demonstrierende, SanitäterInnen und JournalistInnen. Keiner wurde verschont. Warum es zu solchen Gewaltausbrüchen von Seiten der Polizei kam, hing auch damit zusammen, dass nicht mehr nur lokale PolizistInnen eingesetzt wurden, sondern auch Spezialeinheiten, die teilweise bis von Berlin nach Wackersdorf kamen, um dort die Baustelle zu sichern. Es kam zu zahlreichen Festnahmen der Demonstrierenden. Und ein Sinnbild dafür, wie schlimm diese Schlägereien waren, ist, dass die Demonstrierenden teilweise so stark verprügelt wurden, dass die Knüppel der Polizei zerbrachen. Nach dem, was ich bisher erzählt habe, wirkt es so, als wäre ein Großteil der lokalen Bevölkerung gegen die WAA gewesen. Aber so war das nicht. Es ist tatsächlich so, dass dieser Konflikt um die WAA, wollen wir eine Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf, der spaltet die EinwohnerInnen rund um Wackersdorf und in Wackersdorf. Denn vor allem dieses Versprechen von Steuereinnahmen und Arbeitsplätzen bringt viele dazu, schon eine WAA zu wollen. Man muss sich vorstellen, ganz viele haben damals eben keine Arbeit und wirtschaftlich ist die Gegend verarmt. Somit ist es so, dass ein tiefer Graben durch die Gesellschaft dieser Gegend geht. Die Fronten sind stark verhärtet, es gibt kaum Dialog. Es ist tatsächlich so, dass sogar noch Jahre, ja sogar Jahrzehnte nach diesem Protest um Wackersdorf Konfliktlinien durch ganze Familien- und Bekanntenkreise gehen. Es gibt also durchaus einen großen Anteil an BefürworterInnen der WAA. Dementsprechend spaltet der ganze Protest die Gegend. Die BefürworterInnen der WAA können allerdings langsam Erfolge verbuchen, zumindest juristisch. Denn die erste Teilerrichtungsgenehmigung, sehr deutsches bürokratisches Wort, wird per Gerichtsbeschluss aufgehoben. Das bedeutet, eigentlich dürfte die WAA nicht gebaut werden. Und auch die zweite Teilerrichtungsgenehmigung wird stark kritisiert und angefochten. Rein juristisch war der Bau also illegal. Aber der bayerischen Staatsregierung und den Energiekonzernen, die die WAA bauten, war das egal. Sie ignorierten die gerichtliche Entscheidung einfach. Dementsprechend war dieser Erfolg der Protestierenden in der Realität erfolgslos. Diejenigen unter euch, die den Protest bisher nicht kannten, denken sich jetzt wahrscheinlich, und wurde das Ding denn jetzt eigentlich gebaut? Was ist denn geworden aus dem Protest? Nun, das entschied sich im Jahr 1989. Im Oktober 1988 passiert nämlich das, mit dem niemand rechnete. Franz Josef Strauß, der Ministerpräsident von Bayern, stirbt völlig überraschend. Er, derjenige, der die völlige Übermacht in der CSU hatte, war einer der größten Verfechter der WAA gewesen. Er wollte diese unbedingt in Wackersdorf durchsetzen. Jetzt, wo er weg ist, scheint die WAA nicht mehr so wichtig zu sein. Im folgenden Jahr, 1989, entscheiden die Energiekonzerne, die die WAA bauten, dass man den Atommüll auch in Frankreich entsorgen könne. Die WAA müsse nicht in Deutschland gebaut werden. In Frankreich sei es günstiger und zudem leichter. Schließlich gäbe es da keine Protestierenden gegen eine WAA. Der Tod von Strauß ist nicht der einzige Grund, warum die WAA letztlich nicht gebaut wurde, aber es war vermutlich mit der Hauptgrund. Das Geld, das bisher in Wackersdorf investiert worden war, war plötzlich egal. Stattdessen förderte der Bund und der Freistaat Bayern die Gegend um Wackersdorf und Wackersdorf selbst mit Milliarden. Auf der Baustelle, auf der eigentlich die WAA hätte gebaut werden sollen, entstand ein Industriepark. Das Gebäude, in dem Brennelemente gelagert hätten werden sollen, wird heute vom Automobilhersteller BMW genutzt. Und die Demonstrierenden? Man muss sich vorstellen, viele von ihnen haben jahrelang im Protestzustand gelebt, haben sich fast täglich mit der WAA beschäftigt. Plötzlich war das weg. Manche von ihnen kehrten einfach in den Alltag zurück. Andere waren jetzt aber so politisiert, dass sie weitermachten und sich teilweise bis heute politisch engagieren. Wirtschaftlich geht es Wackersdorf heute entsprechend gut. Es gibt dort mehr Arbeitsplätze, als Wackersdorf Einwohner hat und mehr, als die WAA jemals gebracht hätte. An den Orten, an denen Braunkohle abgebaut wurde, sind oft Seen entstanden. Die Gegend ist ein wachsendes touristisches Gebiet. Mit knappen 50% war die CSU bei der Bundestagswahl 1994, also wenige Jahre nach den Protesten, wieder deutlich stärkste Kraft im Landkreis. Politisch hat sich also nicht viel geändert. Und jetzt nochmal die ganze Zusammenfassung. 1981 wird der Bau der WAA Wackersdorf angekündigt. Zu Beginn gründet sich nur eine kleine lokale Bürgerinitiative. Doch auch SPD-Landrat Schulrer weigert sich, die Baupläne für die WAA zu unterschreiben. Eine Gesetzesänderung, die sogenannte Lex Schulrer, macht es möglich, dass seine Unterschrift nicht mehr notwendig ist. Deshalb beginnen 1985 die Bauarbeiten. Sie werden von großen Protesten begleitet, zum Beispiel werden Hüttendörfer gebaut. Auch von auswärts reisen immer mehr Demonstrierende an. Der Wendepunkt kommt 1986, als in Tschernobyl ein Reaktorunfall passiert. Die Proteste werden immer größer. Auf den großen Demos kommt es zu gewaltvollen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstrierenden. Die Lage eskaliert immer wieder. Auch rechtliche Schritte halten den bayerischen Staat nicht vom Bauen ab. Erst als Ministerpräsident Franz Josef Strauß, ein starker Verfechter der WAA, stirbt, ist die WAA relativ schnell Geschichte. Der Atommüll wird letztlich in Frankreich wieder aufbereitet. Wackersdorf wird entschädigt. Ein Industriepark siedelt sich dort an. Aber Wackersdorf war ja nur ein Anti-Atom-Protest von vielen in Westdeutschland. Wie sieht es denn jetzt heute eigentlich aus mit der Atomenergie? Nun, wie ihr sicherlich alle wisst, spielt Atomkraft in der deutschen Öffentlichkeit heute nur noch eine untergeordnete Rolle. Es wird vor allem diskutiert, wie man Atommüll entlagern könnte. Das hängt damit zusammen, dass sich Deutschland bereits Anfang der 2000er für einen Ausstieg aus der Atomenergie entschied. Es gab zwar ein bisschen ein Hin und Her, wann dieser Ausstieg stattfinden sollte, also letztendlich wie lange noch die Atomwerke laufen sollten, aber vor allem der Reaktorunfall von Fukushima beschleunigte den Atomausstieg enorm. In anderen Ländern sieht die Lage heute anders aus. China und Russland bauen zum Beispiel sogar neue Atomkraftwerke. Und was man bei dieser ganzen Energiedebatte nicht vergessen darf, es gibt auch nach wie vor die Gefahr der Atomwaffen. Also diese Gefahr ist zwar jetzt in Zentraleuropa nicht so real, aber vor allem in zum Beispiel Nordkorea ist das ja ein sehr großes Thema. Und die Nutzung von Atomenergie für solche Waffen ist trotzdem nach wie vor nachrichtlich ein sehr relevantes Thema. Für meine Generation, die Ende der 90er und Anfang der 2000er geboren wurde, ist der Atomausstieg Selbstverständlichkeit. Wir kennen es kaum anders, als dass Deutschland keine Atomenergie mehr nutzen möchte. Aber die Umweltbewegung, die Frage, wie können wir unsere Umwelt, unser Klima schützen, die ist nach wie vor real, beziehungsweise sie ist wieder real. Und wenn man sich die Klimaproteste ansieht, dann sind diese Debatten oft ähnlich zu denen, die damals auch in Wackersdorf geführt wurden. Es geht um die Bedeutung von Wissenschaft, die Macht von PolitikerInnen, Geld, Einfluss. Es ist doch oft das Gleiche. Auch wenn Wackersdorf nur einer von vielen Protesten im Zuge der Anti-Atom-Bewegung war, so war Wackersdorf doch in manchen Aspekten besonders. So zum Beispiel der Aspekt, dass es hier um eine komplett neue Technologie ging, die der Wiederaufbereitung, oder die Tatsache, dass die Basis der Bewegung extrem christlich geprägt war und relativ konservativ war, oder eigentlich das gesamte Agieren der bayerischen Regierung. Wenn euch das Thema jetzt gecatcht hat, dann kann ich euch auch noch eine etwas unterhaltsamere Annäherung an die ganze Thematik empfehlen. Vor ein paar Jahren ist der Spielfilm Wackersdorf herausgekommen, der ist auch sehr spannend. So oder so, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Die Quellen findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. In der nächsten Folge, im nächsten Monat, werde ich mich dann mit dem First Wave Feminism beschäftigen, also mit der ersten Welle der Frauenbewegung. Bis dahin, ciao und macht's gut.